Wie ist denn die Smart-Meter-Quote?
Bei denen ist sie 100% seit, ich glaube, 10 Jahren. Bei uns ist sie 4, unter 4. Und das ist wirklich, ja, 2026, das ist peinlich, muss man sagen. Also ich schäme mich dafür, wenn ich woanders bin.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, liebes Publikum, wenn ihr mögt, dann drückt doch auch gerne mal auf Abonnieren und folgt diesem Kanal. Wir sind immer ganz glücklich über ganz tolle Themenvorschläge. So ist das auch in dieser Episode passiert. Und zwar sprechen wir heute über Kaliforniens Strommix und den Einsatz von Großbatterien und Heimspeicher. Das ist ja da drüben deutlich größer als bei uns. Und wenn ihr einen ähnlich guten Themenvorschlag für uns habt, dann schreibt uns gerne. Wir sind darüber immer sehr, sehr dankbar.
Ja, zu diesem Thema heute haben wir die perfekten Gäste eingeladen und zwar Professor Ines Hauer und Dr. Tim Meyer. Herzlich willkommen an euch beide.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Ines, du bist Professorin für elektrische Energiespeichertechnik an der TU Clausthal und Tim, du bist unabhängiger Energieexperte und Autor des Buches Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat. Liebes Publikum, ihr könnt hier natürlich in diesem Podcast in unzähligen Episoden raushören, dass es Patrick und mir alles ein bisschen zu langsam geht hier in Deutschland mit dem Ausbau der Erneuerbaren und auch der Integration von Großspeichern in das Stromnetz. Und daher gucken wir immer gerne ein bisschen ins Ausland, in andere Regionen, wo das vielleicht besser läuft und was man sich da vielleicht auch abschauen kann. Und da kommt man jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr an Kalifornien vorbei. Und daher wollen wir heute mal mit unseren beiden Gästen darüber diskutieren, was können wir uns von Kalifornien abschauen, was läuft da tatsächlich besser oder was ist vielleicht auch ähnlich. Ja, Ines, die erste Frage an dich, um so ein bisschen die Ausgangslage mal des Stromnetzes und des Stroms an sich in Kalifornien zu klären. Dort wird jetzt seit kurzem komplett auf Kohlestrom verzichtet. Wie sieht denn aber insgesamt der Strommix dort aus?
Also erstmal möchte ich sagen, dass wir in Deutschland gar nicht so schlecht dastehen. Wir haben mit 63% Anteil Erneuerbarer am Strommix einen sehr hohen Anteil. Wenn wir nach Kalifornien gucken, wird dort auch eine sehr intensive Energiewende verfolgt. Das ist richtig. Die haben aktuell einen Anteil von 55% am Strommix. Und wenn wir anschauen, wie ist da so die Verteilung, sehen wir da eher eine Tendenz aktuell zu PV-Strom. Also wir haben 17% dieses Anteils ist PV. Deutlich weniger Wind in Deutschland, ist es halt etwas ausgeglichener. Und wir in Deutschland haben aktuell natürlich noch die Kohleverstromung und Kalifornien ist jetzt den Weg schon gegangen, da rauszugehen, was sehr spannend ist. Die setzen da halt eher auf Gastechnologien. Wenn wir von Batteriespeichern reden, sind wir natürlich bei den Batteriespeichern noch deutlich hinterher und Kalifornien hat da ein richtiges Zeichen gesetzt mit aktuell 16 Gigawatt installierte Batterieleistung.
Ja, das ist ja Wahnsinn schon mal zu hören. Tim, ganz allgemein, warum spielen denn diese Batterien, diese Großbatterien in Kalifornien schon bereits so eine wichtige Rolle? Jetzt haben wir gerade gehört von Ines, von der Energiewende-Seite sind wir sogar ein bisschen weiter, wenn man so will. Aber das mit den Großbatterien, das kriegen wir noch nicht so hin. Darum geht es in diesem Podcast. Warum spielen die denn da so eine Riesenrolle? Und stell doch mal gerne diese berühmte Entenkurve unseren Hörern vor.
Dieses Tier begleitet die Energiewende weltweit seit 2013. Da ist es erstmalig genannt worden als Duck Curve vom kalifornischen Netzbetreiber, dem systemverantwortlichen Netzbetreiber CAISO. Hintergrund ist, dass bereits damals sehr weitreichende Weichenstellungen für Energiewende getroffen wurden und klar war, wenn es immer solarer wird, dann macht das auch was mit der Stromverbrauchskurve. Da bleibt nämlich der Rest, den man überhaupt noch erzeugen muss, mittags, der wird immer kleiner. Wie so ein durchhängender Entenbauch haben die das dann aufgemalt. Und abends ist eine Lastspitze für alle möglichen Verbraucher und private Anwendungen, Kochen und so. Da geht's dann wieder hoch mit der Last. Und dann hat man so einen durchhängenden Entenbauch. Und da haben die sich überlegt, sieht ja aus wie eine Ente, ist die Entenkurve. So, seitdem ist die also da. Ein großer Unterschied des kalifornischen Systems ist, dass es traditionell sehr auch von Hitze geprägt ist. Ne? Und der Lastspitze mittags. Die ist aber völlig verschwunden, weil eben große Mengen Solarstrom dann erzeugen, wenn die Sonne scheint, logischerweise. Und dann kommen auch die Batterien rein. Das heißt, die laden sich mittags mit günstigem Solarstrom auf sozusagen und geben dann in der Abendspitze den Strom wieder ab, verdrängen da auch Gaskraftwerke. Es wurden tatsächlich auch Gaskraftwerke aus dem Netz genommen zugunsten von Batteriespeichern und stellen bis über ein Drittel der Gesamtlast bereit. Das ist ein Wahnsinnswert, wenn man das auf Deutschland mal überträgt. Man kann es anders ausrechnen, dass an sonnigen Tagen geht mehr als ein Viertel der gesamten Solarstromerzeugung einmal durch Batterien durch und wird in den Abend geschoben. Eine durchschnittliche Speichertiefe so um die 4 Stunden, das heißt, nachts ist dann auch nichts mehr mit den Batterien. Die werden wirklich in die Abendspitze rein großenteils entladen und am nächsten Tag geht das Spiel dann von vorne los.
Ines, du hast gerade schon die Gesamtkapazität der Batterien, die dort in Kalifornien angeschlossen sind, genannt. Aber kannst du mal so die Entwicklung auch darstellen, weil wir da in Deutschland zumindest ja auch erst am Anfang stehen, was die Großspeicherintegration angeht. Also welche Meilensteine haben die so in den letzten Jahren da geschafft?
Tim hat ja schon ein bisschen was eingeführt. Also wir hatten so 2018 0,5 Gigawatt installierte Leistung und heutzutage sind wir bei knapp 16. Also und was der Grund ist, braucht ja immer irgendeinen Auslöser. Erstmal die ganze Strategie Kaliforniens, wie eben gerade schon angesprochen wurde, ging in die Richtung und dann gab es 2022 eine starke Hitzewelle. Über mehrere Tage im September, ich glaube 10 Tage war es, und wir haben eine Durchschnittslast, ich sag mal, bis maximal 50 Gigawatt in Kalifornien. Und jetzt kann man sich vorstellen, es ist warm und alle Leute haben irgendwie ihre Aircondition angemacht, auch die Unternehmen. Es gab einen erhöhten Kühlbedarf, sodass wir wirklich 2 Gigawatt mehr Leistung hatten. Also da gab es einen absoluten Lastrekordwert, der das System extrem an die Grenzen gefahren hat. Natürlich hat das System auch Reservekraftwerke, wie wir das auch in Deutschland kennen. Das sind Gaskraftwerke, teilweise aber auch sehr alte Gaskraftwerke, die eigentlich schon über die Benutzungsdauer weiter vorgehalten wurden. Und die hatten natürlich auch Probleme. Es war heiß, Meerwasser war warm. Also die konnten auch nicht ihre volle Leistung bereitstellen, sodass man hier richtig in die Bredouille kam und tatsächlich über Mobil-SMS die Leute aufgefordert hat, die Last zu reduzieren. Man hat auch Lastabwurf gemacht, man hat Industrie reduziert und hat in dem Moment das System wirklich vor einem Kollaps bewahrt. Also mit wirklich so einer Notfall-SMS, wie wir das so kennen, wenn wir hier Notfallalarm haben. Fand ich ganz fasziniert, dass es so funktioniert hat auch tatsächlich. Und da sind sie wach geworden. Und ich glaube, das war der Auftakt, auch jetzt intensiv in diese Problematik reinzugehen. Und man hat natürlich dann entsprechende Gesetze aufgelegt, die Förderung im großen Maßstab ermöglichte.
Jetzt kommt Werbung.
In diesem Podcast reden wir ja häufig darüber, aus welchen Materialien die ganzen neuen Batterien für die E-Mobilität bestehen, wo die Akku-Packs eigentlich produziert werden, ob sie recycelt werden können und, naja, wie nachhaltig sie am Ende wirklich sind. Aber seien wir ehrlich, Daniel, wer selbst mal versucht hat, sich über seinen eigenen E-Auto-Akku zu informieren im Netz, der weiß, wie schwierig das sein kann, all die wichtigen Informationen auch zu bekommen.
Ja, und genau damit ist bald Schluss. Ab 2027, da schreibt die EU-Batterieverordnung ja für jede Batterie mit einer Kapazität über 2 Kilowattstunden einen sogenannten digitalen Produktpass vor.
Und da kommt Sferity ins Spiel. Mit ihrem digitalen Produktpass, da können Hersteller und Betreiber von Elektrofahrzeugen, Speichern und Großbatterien jede einzelne Batterie digital erfassen und ihr dann einen Batteriepass zuweisen. Und dieser Batteriepass, der enthält dann wirklich alles, was Unternehmen für Compliance, Nachhaltigkeit und Transparenz brauchen.
Patrick, ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da alles so im Einzelnen drinsteht in diesem Sferity Batteriepass. Dieser digitale Produktpass, der zeigt nicht nur Materialien und Herkunft aller eingesetzten Rohstoffe, führt dann eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette an. Nein, es werden sogar auch alle EU-relevanten Dokumente und ESG-Daten über den gesamten Batterielebenszyklus automatisch erfasst. Und dazu liefert dann die Software auch noch Echtzeitinformationen zu Batteriegesundheit und Zellleistung, wodurch dann auch nochmal eine vorausschauende Wartung möglich ist.
Also nochmal zusammengefasst, Sferity's Produktpass erleichtert jetzt allen Unternehmen, die Batterien entweder verbauen oder selbst herstellen, ab sofort jede einzelne Batterie transparent und nachweisbar zu machen. Also schaut euch Sferity gerne mal an. Den digitalen Produktpass, den kann man mit der sogenannten Vera-Plattform erstellen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Egal ob Elektroauto, Nutzfahrzeug, Energiespeicher oder Großbatterie mit mehr als 2 Kilowattstunden, Sferity's digitaler Produktpass macht eure Batterien zukunftssicher, transparent und compliant. Ihr habt jetzt beide schon von Gigawatt gesprochen. Also die ungefähre Verbrauch ist offenbar vergleichbar mit ganz Deutschland. Kannst du da nochmal bitte ausholen für alle neuen Hörer? Gigawatt ist jetzt eine Leistungsangabe. Wir wissen aber, dass viele Batterien tatsächlich gar nicht so viel speichern können, um diese Riesenlast irgendwie komplett abzupuffern. Jedenfalls in Deutschland nicht. Da sagen viele unserer Hörer dann immer, differenziert doch bitte zwischen Gigawattstunden und Gigawatt. Ines, kannst du das ganz kurz nochmal für unsere neuen Hörer gerade rücken?
Die Leistung, also Gigawatt, ist eine Momentangabe. Wir haben jetzt alle unsere Lasten an, wir beziehen Strom, wir laden unsere Handys und so weiter. Das heißt, Gigawatt ist immer die Leistungsangabe direkt in dem Moment. Und wenn wir natürlich irgendwie über mehrere Stunden diese Leistung bereitstellen wollen, zum Beispiel eine Stunde, dann sagen wir nicht 16 Gigawatt, das ist die Momentannahme, sondern 16 Gigawattstunden. Das heißt, diese 16 Gigawattstunden werden genau für eine Stunde zur Verfügung gestellt. Das ist so die Differenzierung Energie und Leistung. Und so Durchschnittswerte sagen, dass die Batteriespeicher, wie Tim auch schon meinte, in Kalifornien gerade so 4 Stunden Ausspeicherzeit haben. Das heißt, wir können sozusagen über 4 Stunden bereitstellen.
Nun will Kalifornien seine Versorgung mit sauberem Strom bis 2045 schon erreichen. Gibt es denn da, Ines, irgendwelche Prognosen, welche Energiespeicherleistung denn bis dahin dann benötigt wird?
Die sagen, sie haben jetzt ein Drittel geschafft. Die haben jetzt aktuell ungefähr 40 Gigawatt PV. Die wollen noch, je nach Szenario, 100 Gigawatt PV-Leistung obendrauf packen. Wind möchten sie auch ausbauen. Aktuell sind 6 Gigawatt installiert und man möchte bis 30, 40 Gigawatt hoch. Und in diesem Zusammenhang hat man, ich sag mal, einen Speicherbedarf von 52 Gigawatt definiert. Also ein Drittel davon ist aktuell geschafft. Und wenn wir mit dieser Energiemenge rechnen, also 4 Stunden Ausspeicherzeit, sind wir da ungefähr bei 200 Gigawattstunden Speicherenergie oder Speicherkapazität, die dann 2045 im Netz installiert sein sollen.
Ja, und hältst du das für realistisch, diesen Ausbau? Also wenn man jetzt mal den Stand ist vergleicht mit diesem Sollstand in 2045, ist das realistisch, dass sie das schaffen?
Sie haben schon ein Drittel geschafft. Das heißt, sie gehen sehr motiviert voran. Wir sprechen ja später vielleicht noch über die Netze. Die haben ähnliche Probleme wie wir. Das Netz kommt halt nicht so schnell hinterher wie gewünscht. Und das muss jetzt natürlich parallel erfolgen. Netzausbau und Speicherzubau. Und da stehen die natürlich vor denselben Herausforderungen wie wir in Deutschland.
Diese Investments in große Speicher, das haben wir das Gefühl, ist tatsächlich auch hier in Deutschland der Fall oder das Interesse ist da. Es gibt ja irgendwie 700 Gigawatt an Anschlussbegehren für Großbatterien in Deutschland und trotzdem haben die Amerikaner, die Kalifornier, das irgendwie schneller geschafft als wir. Woran liegt denn das?
Es gibt einen ganz zentralen Unterschied. Also du hast schon richtig gesagt, am Ende ist es ein Geschäft. Auch in den USA, in Kalifornien, wird investiert wesentlich von Privatwirtschaft. Die haben da einen Business Case. Der große Teil kommt auch, wie bei uns, aus dem Stromhandel, also Arbitrage-Geschäften, die man machen kann. Also es ist ein Geschäft. Was der große Unterschied ist, ist, dass eben einerseits politisch lange die Leitschnur schon ausgegeben wurde, wir wollen eine zügige Energiewende haben. Das ging 2010 los mit einer ganz zentralen Gesetzesänderung. Und jetzt kommt's, es gibt die CPUC, das ist die Art Bundesnetzagentur, die Aufsichtsbehörde. Und die hat seitdem systematisch die Weichen dafür gestellt. Es gibt auch kluge Instrumente, beispielsweise so eine Absicherungspflicht würden wir es in Deutschland nennen. Die Versorger in Kalifornien müssen selber nicht nur Kunden beliefern oder Strom erzeugen, sondern auch sicherstellen, einen Teil der Leistung mindestens bereitstellen zu können, die sie ihren Kunden versprechen. Also sind Absicherungspflichten drin, die dazu geführt haben, dass eben Speicherung auch ein Case ist. Hinzu kommen explizite Auflagen für Renewable-Standards, wie viel erneuerbaren Strom habe ich im Portfolio, aber auch wie viel Speicher habe ich im Portfolio. Das heißt, die Aufsichtsbehörde treibt diesen Prozess voran, indem sie klare, einheitliche Spielregeln macht, dass ein Markt funktionieren kann. Das fehlt bei uns halt, ne? Das haben wir nicht. Riesendrama. Und gleichzeitig treibt sie auch die Entwicklung chancenorientiert voran. Das ist ein Fest, wenn man sich den Chef von KAISO oder auch CPUC anhört. Das ist die Rede über Chancen von Batterien. Das ist super.
von der Bundesregierung kommen wieder verschiedene Stimmen, die versuchen, die Erneuerbaren und auch Batteriespeicher einzubremsen eigentlich. Dann haben wir so ein Gegenbeispiel, wie das offensichtlich mit einer Politik, die versucht, was voranzutreiben in der Energiewende, wie das dann auch funktionieren kann und aussehen kann. Also es scheint da schon doch sehr stark erstmal von der Regulatorik aus zu bremsen in diesem Fall. Das muss man hier, glaube ich, dann nochmal erwähnen. Wie ist das denn bei der Bevölkerung? Wie wird das denn da angenommen? Weil natürlich die Bürgerinnen und Bürger müssen natürlich auch in gewisser Weise abgeholt werden und dahinter stehen. Wie ist das denn in Kalifornien? Weil, was wir jetzt gehört haben, zahlen die ja doch den höchsten Strompreis so in den USA jetzt derzeit in Kalifornien. Ist das trotzdem eine Sache, diese Energiewende in Kalifornien, wo eigentlich alle dahinter stehen?
Die hohen Strompreise, das ist tatsächlich in Kalifornien hart, ist deutlich teurer sogar als in Deutschland, wenn man es jetzt umrechnet. Das hat aber eine ganz, ganz andere Systemstruktur im Hintergrund. Das kann man nicht so eins zu eins vergleichen, finde ich. Also paar Kennzahlen. Kalifornien hat von der Bevölkerungsdichte, aber auch der Lastdichte, also wie viel Verbrauch habe ich pro Quadratkilometer, Faktor 2 bis 2,5 weniger als wir. Die haben also relativ mehr an Netz beispielsweise, was die brauchen als wir. Die haben ein ganz anderes Problem, das wir gar nicht kennen. Das sind Waldbrände. Es gibt eine Waldbrandumlage in Höhe von bis zu 2 Cent pro Kilowattstunde sozusagen, die nur dafür da ist, abzusichern, dass wenn zentrale Leitungen unter Waldbränden sagen, zusammenbrechen, dass man trotzdem resilient ist. Da gab es auch, Datum habe ich nicht, vor 2-3 Jahren auch ein Riesen-Event, wo halt die große Leitung nach Norden, nach Oregon hoch, einfach im Feuer stand, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die haben eine ganz andere Struktur. Die sind auch gewohnt, 300 Minuten Stromausfall im Jahr zu haben. Wir haben 11. Also auch das ist eine komplett andere Netzstruktur, kann Ihnen vielleicht gleich ein bisschen mehr zu sagen. Entsprechend anders ist auch die Kostenstruktur.
Wir sind hier in Deutschland in einer ganz anderen Situation. Wir sind eingebettet in ein europäisches Verbundsystem. Wir haben Ausfallzeiten von 11 Minuten, in Kalifornien 300 Minuten. Das heißt, die Akzeptanz für flexible Lösungen und vielleicht auch die Akzeptanz, dafür einen höheren Preis zu zahlen, ist aus dem Grund vielleicht höher in Kalifornien. In Deutschland ist ja lange nichts passiert, sodass da die Akzeptanz, okay, ich zahle mehr dafür, dass ich eine sichere Versorgung habe, als bisher eher nicht gegeben ist.
Da muss ich ein bisschen reingrätschen. Wir haben ganz, ganz viele Hörermails bekommen, die eben Folgendes sagen. Lasst euch bitte nicht einreden in diesem Podcast, dass Versorgungssicherheit mit Batteriestrom plötzlich teurer sein soll als irgendwie Strom aus Fossilen, die eben auch mal ausfallen, diese Kraftwerke. Tim, kannst du uns irgendwas über die Bezahlung für Versorgungssicherheit von Strom diesbezüglich nennen?
Also jetzt nicht im Landesvergleich der Kostenstrukturen, da ist auch vieles wirklich intransparent, aber es ist genau wie du sagst, dass Versorgungssicherheit heute bei uns deshalb teuer ist, weil wir sie altbacken organisieren. Das ist meine feste Überzeugung. Und das sehen wir auch in Diskussionen um Kapazitätsmärkte. Das muss man immer streng in Anführungszeichen setzen. Das ist nämlich kein Markt. Sowas gibt es in Kalifornien beispielsweise nicht. Ja, da ist es auch so, dass der Regulierer sagen kann, ich brauche jetzt mal dringend steuerbare Leistung und dann schreibt er mal einen Gigawatt aus. Das machen die auch. Das ist sehr weit in der Obhut der Aufsichtsbehörde. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass über solche Mechanismen wie die Absicherungspflicht der Versorger gesagt wird, wie ihr Versorgungssicherheit macht, das ist uns eigentlich gar nicht wichtig. Wir sagen nur, ihr müsst sie machen. Und dann kann der Markt das entscheiden und entscheidet in Kalifornien ganz häufig für die Batterielösung, weil sie halt dann unterm Strich die günstigere ist. Auch da wieder, da endet die Vergleichbarkeit. Natürlich ist in Kalifornien der Winter noch viel sonniger als bei uns. Das heißt, wir müssen ein bisschen komplexer denken, da mehr Windkraft reinmischen. Die haben eine andere Struktur von Nichtverfügbarkeiten. Also ist bei uns alles ein bisschen komplizierter vom Wetter her sozusagen. Aber es ist genau richtig. Die Versorgungssicherheit wird, und da gibt es tolle Studien zu, günstiger, wenn ich ein System aus Erneuerbaren dann mit Batterien, ich glaube viel mehr als wir alle denken, und ein ganz bisschen Restmolekülverstromung irgendwie reinpacken. Das ist billiger als das, was wir heute tun.
Ist ja auch eigentlich sehr gut erklärbar, wenn man dezentral viele Batterien am Netz hat, dann kann der ein oder andere dann eben auch für einen Ausfall irgendwie einspringen, anders als das vielleicht bei einem sehr zentralen fossilen Netz der Fall ist.
Es gab ja auch vor etwas längerer Zeit einen großen Skandal, um die Frage, ob das nicht alles sehr überteuert ist bei denen, weil die sind nicht unbundled. Es gibt keinen Wettbewerb. Die sind durchintegriert vertikal. Die PG&E und solche Anbieter sind gleichzeitig Verteilnetzbetreiber, Erzeuger und Lieferant. Ich finde es schwer, da Transparenz reinzubekommen, weil die Zahlen, die man sieht, sagen, dass die Erzeugungsseite vor allem teurer ist als bei uns. Und das verstehe ich nicht. Ne, weil Solarstrom ist mal ganz klar echt billig da drüben. Batterien kosten jetzt heute auch nicht mehr so viel. Also wenn ich das zusammenpacke in ein sinnvolles Profil, kann das nicht der Kostentreiber sein.
Das ist ja super, super interessant. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass der Strompreis in Kalifornien noch mal höher ist als bei uns. Das kann ich mir vorstellen, würde ja ein absoluter Showstopper irgendwann sein, sozusagen Kalifornien aus unserer Sicht jetzt als Blaupause anzusehen. Du hast eben im Nebensatz gesagt, so die Netzbetreiber sind da auch dabei. Ich weiß noch, dass wir hier gesprochen haben mit 50 Hertz und mit Transnet BW. Da war der letzte Stand immer, sie prüfen, ob sie selber diese Großbatterien ausbauen oder aufbauen können als Betreiber. Da ist offenbar die Regulatorik nicht ganz spezifisch. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir hier sehr, sehr vorsichtig sind. Man prüft etwas, dann kommt ein Vorschlag, geht an die Netzagentur und dann dauert alles so irre lange. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist der Netzbetreiber selbst aktiv im Betreiben dieser Großbatterien. Würdest du das Deutschland vorschlagen als Blaupause?
Ja, da muss man unterscheiden tatsächlich. Wenn du Tenet nennst und Amprion, das sind die Übertragungsnetzbetreiber, die sind in ihrer Rolle eher der CAISO sozusagen in Kalifornien und die betreiben selber nicht Batteriespeicher, sondern die haben einen sehr klaren Marktrahmen gesetzt. Die dürfen investieren in Speicher mit, so wie alle anderen auch, damit es diskriminierungsfrei ist, damit sie ihre Rolle als Netzbetreiber nicht ausnutzen. Die sind aber selber nicht Betreiber, der einen eigenen Mehrwert daraus hat, dass er jetzt irgendwie Netzstützung betreibt, sondern es gibt transparente Marktregeln. Und die investieren, sind großenteils privatwirtschaftliche Firmen, sind aber auch die Versorger, würden wir das nennen. Das sind dann die integrierten Unternehmen wie PG&E, die aber nur Verteilnetzbetreiber sind, also nicht Übertragungsnetzbetreiber mit der Systemverantwortung. Die Art, wie Engpassmanagement gemacht wird, da kommen wir gleich bestimmt auch noch drauf, die ist so grundanders als bei uns und ich finde so viel intelligenter, dass man auch da gewisse Dinge gar nicht so vergleichen kann. Da wird dann, genau wie du sagst, in Deutschland unfassbar viel geprüft und überlegt und nicht gemacht. Und in Kalifornien ist die klare Gelinghaltung da in der Politik, auch in der Aufsichtsbehörde, muss man sagen, und auch bei den systemverantwortlichen Netzbetreibern, das hinzubringen. Und das ist, glaube ich, Mindset was echt anderes.
In Deutschland, da verläuft der Stromnetzausbau eher schleppend, haben wir in diesem Podcast auch schon diverse Male darüber berichtet. Ganz konkret fehlen da Netzanschlüsse für die Erneuerbaren oder auch für die Batteriespeicher. Wie sieht das denn in Kalifornien aus?
Also in Kalifornien wurde genau wie in Deutschland massiv zugebaut die letzten Jahre an Erneuerbaren, aber auch an Batteriespeichern. Vor 2008 hatte man noch 2 Jahre, wenn es um Netzanschlussbegehren ging. Aber auch heutzutage dauert es 5 Jahre, so ein System anzuschließen. Das heißt, auch hier herrscht ein klarer Engpass an Netzanschlüssen. Also da, glaube ich, sind wir mit relativ ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, wie wir das jetzt auch hier sehen.
Bleiben wir mal bei den Großbatterien von Kalifornien. Tim, kannst du uns da so einen Überblick geben, wo sind die denn jetzt hierarchisch an den Netzen angeschlossen? Wenn man jetzt mal auf das deutsche Hierarchiesystem zu sprechen kommt, dann gibt es die Verteilnetze, dann gibt es die Mittelspannungsnetze und eben die Übertragungsnetze, die du gerade angesprochen hast. Wo sind denn jetzt diese Großbatterien verortet? Auch das ist in diesem Podcast immer wieder Thema gewesen, wo man das in Deutschland theoretisch andocken könnte.
Vielleicht ganz kurz zur Begriffsklärung, also die Verteilnetze auch bei uns sind definiert als alles, was Niederspannung, Mittelspannung und Hochspannung ist. Die Übertragungsnetze sind dann Höchstspannung und Teile der Hochspannung, da gibt es ein paar Schnittmengen, aber die Verteilnetze sind viel mehr, als wir meistens denken. So. Und in Kalifornien ist es so, dass wir eine ganz, ganz andere Größenverteilung sehen, der Batteriespeicher, als bei uns. In Deutschland ist es ja total dominiert von Heimspeichern. Wir haben ja auch 16, 17 Gigawatt Batteriespeicher drin, die großteils Heimspeicher sind, die aber eben nicht systemdienlich gefahren werden, sondern sagen Privatsache sind für Eigenverbrauch und damit ein Muster haben. Das hilft häufig dem Netz mehr, als man denkt. Gibt's auch viel Gerücht drum, aber es ist nicht systemdienlich. In Kalifornien ist es ganz anders. Deutlich über 50% sind eher im Bereich 100 Megawatt aufwärts. Wenn ich die 50 Megawatt Klasse dazu nehme, dann bin ich bei, keine Ahnung, 70-80% der gesamten Batteriespeicher. Und das ist dann rein größenbedingt, dass ich die weit oben anschließen muss. Es sind einfach ganz andere Dinger, weil angereizt als systemdienlich orientierte Großspeicher, als Business, um hier irgendwie schnell voranzukommen. Und das sind das alles große Dinger.
Ja, Ines, hast du da vielleicht noch eine Meinung dazu, wenn man jetzt mal auf Deutschland guckt, wo soll denn diese Großbatterien im besten Falle stehen? An der TU Clausthal beschäftigt ihr euch auch mit Leistungselektronik. Könnte man ja irgendwie so ein bisschen auf das Stromnetz übertragen. Großbatterien eher an den Übertragungsnetzen oder eher am Ende, irgendwo im letzten Winkel der Verteilnetze?
Da gibt es natürlich ganz viele Meinungen zu. Ich bin ein Fan von der Nutzung Erneuerbarer dort, wo sie produziert werden. Also nicht mit dem Ziel, dass man immer das Netz als Backbone für die letzte zu übertragende Kilowattstunde ausbauen muss, sondern dass man lokal auf regionaler Ebene durchaus Synergien schafft, um die Energie zu nutzen. Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, die Stromdirektnutzung, die ich sage, über Batterien. Dann gibt es Aspekte der Sektorenkopplung für die lokale Nutzung. Und dann gibt es natürlich auch Großbatteriespeicher hier in Deutschland, die ganz gezielt Netze entlasten sollen. Aktuell gibt es keine Tendenzrichtung dieser wunderschönen lokalen Konzepte, sondern die Batteriespeicher gerade hier in Deutschland sind, ich sag mal, komplett marktorientiert gestaltet. Sie möchten am Day-Ahead- und Intraday-Markt agieren, dort die Preisspannen ausnutzen und bewerben sich auf jeden freien Netzanschlusspunkt, sei es in der Übertragungsnetzebene oder in den höheren Spannungsebenen der Verteilnetzbetreiber. Das ist tatsächlich auch problematisch, weil Batteriespeicher ja auch sehr kurzfristig am Markt agieren können und dann natürlich jede präventive Redispatch-Maßnahme, also die Behebung von Netzengpassen, die 1-2 Tage vorher durchaus auch geplant werden, von Netzbetreibern komplett entgegenwirken kann. Sozusagen hier haben wir das System Kupferplatte, ohne dass wir uns das Netz genau angucken bei der Platzierung und bei der Vermarktung und Betrieb von Batteriespeichern. Also es gibt noch keine wirklich sinnvollen Konzepte für die lokale Nutzung.
Das ist super spannend, wie das in Kalifornien gelöst wird. Das ist nämlich ganz, ganz anders gemacht vom Marktdesign. Sowas wie Redispatch, was Ines sagte, was ja wirklich ein Problem ist, dass wir da keine Signale, keine Preissignale haben für Batterien, sich systemdienlich zu verhalten. Sowas wie ein Redispatch gibt es in Kalifornien eigentlich gar nicht. Weil in den USA insgesamt, da eben auch, gilt ein sogenanntes Nodal Pricing. Das heißt, es gibt nicht einen großen Stromhandelsmarkt, der unterstellt, das Netz ist eine Kupferplatte und die werden schon irgendwie klarkommen. Und wenn nicht, mache ich Redispatch. Sondern ich habe allein in Kalifornien tausende Punkte, für die ich das Netz individuell berechne, an denen ich auch handeln kann, wo die Preisbildung an dem Knoten erfolgt. Tausendfach. Hochkomplexes Ding. Und zwischen diesen verschiedenen Marktpunkten sozusagen gibt es zwischendurch halt Netzengpässe. Sind auch in Kalifornien, gibt es die eben auch auf großen Routen, die sind dann bekannt. Und da gibt es so ein Instrument, dass ich die Kapazität, die ein solcher Pfad hat, die kann ich eben auch handeln. Die hat auch einen Preis und die fließt dann ein in den Preis, den ich an meinem Knoten zahle. Das heißt, schon bei der Preisbildung von, wie sich Erzeugung und Verbrauch treffen, spielen Netzengpässe eine Rolle und werden eingepreist. Und da muss ich auch nicht mehr Redispatch machen. Ne, weil das ist ja schon weggepreist sozusagen. Da passt sich der Markt selber schon an in seiner Fahrweise. Das ist sehr komplex, auch für Investoren natürlich. Man muss immer an jedem Marktpunkt, wo ich mich anschließe, wissen, wie könnte der Preis da eigentlich sein in der Zukunft. Aber hat eben diesen unglaublichen Charme, dass ich das Preissignal eingebaut habe, schon für Netzengpässe, die bekannt sind. Im Ergebnis sind in Kalifornien etwa die Hälfte der Batteriespeicher sind Co-Location-Speicher, weil auch an diesen Marktpunkten ja auch die solaren Erzeuger sozusagen bieten müssen mit dem Wert ihres Stromes. Und dann ist eben auch da Co-Location ganz häufig einfach ein guter Case. Meistens ist es in Kalifornien halt ein Solarkraftwerk und habe am gleichen Netzverknüpfungspunkt, am gleichen Standort einen Batteriespeicher, um halt meine Netzverknüpfung und mein Marktagieren sozusagen in sich geschlossen besser machen zu können und damit mehr Geld zu verdienen.
liebes Publikum, das ist jetzt der Punkt, wo ich total dankbar bin. Wir haben uns vor einem Dreivierteljahr hier zu diesem Thema nodale Preisgestaltung von Strompreisen mit Leon Hirte unterhalten. Sie wissen, damals hat er mit ein paar Kollegen in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben darüber, wie man theoretisch weg von dieser deutschen Kupferplatte, dieser einheitlichen Strompreiszone kommen könnte. Tim, jetzt sagst du, die Amerikaner machen das sehr erfolgreich. Ich bin total beeindruckt, möchte aber jetzt genau wissen, hat das zur Folge gehabt, dass an den richtigen Stellen im Land sowohl Speicher als auch diese erneuerbaren Erzeuger aufgebaut wurden, oder hat das damit erstmal nichts zu tun?
Doch, das hat natürlich damit zu tun, weil diese Engpasspreise eben sagen, wenn ich einen Speicher an diesen einen Netzverknüpfungspunkt baue, kann ich mehr davon profitieren, zum Beispiel als Verbraucher oder als Anlagenbetreiber einer Solaranlage in Co-Location, weil ich diesen Engpass nicht so spüre. Den Preis zahle ich halt nicht. Das heißt, in meinem lokalen Markt kann ich besseres Geschäft machen, weil ich diesen doofen Engpasspreis nicht habe. Das ist ganz klar ein Allokationssignal, auch ein regionales. Wo gehe ich denn hin? Das ist so.
Ja, ich frage das deshalb so genau, weil wir in diesem Podcast gleich 2 oder 3 Mal gehört haben, dass es diesen Effekt angeblich gar nicht gäbe, dass wenn man die Kupferplatte auflöst und das quasi einen nodalen Preis an den Transformator in der Stadt hängt, dass das nicht dazu führen würde, dass dann irgendwie Großbatteriebetreiber oder eben Solarparks sich da ansiedeln, wo es irgendwo marktwirtschaftlich interessant wäre. Insofern sagst du Lüge.
Ja, natürlich, man kann sich auch die Ausbauplanungen angucken, wo die entlang dieser Pfade sind. Das hat ja eine Rationalität. Das sind ja Investorenentscheidungen, die natürlich immer das Risiko in sich tragen müssen. Wie lange ist dieser Netzengpass da? Wie ist der Preis von dem wohl dauerhaft? Aber natürlich entscheide ich mich als Investor dahin zu gehen, wo mein lokaler Markt das am besten erlaubt. Und damit habe ich einen Anreiz, natürlich damit drin. Die Diskussion in Deutschland geht, glaube ich, an 2 Stellen immer ein bisschen durcheinander. Wir reden zu viel, finde ich, dann über die einheitliche Preiszone im Großhandel. Die ist jetzt mal gerade durchpolitisch, hat auch Acer was zu gesagt, das wird jetzt erstmal nicht kommen. Und gleichzeitig vergessen wir, dass, da weist der Leon auch manchmal ganz, ganz gut drauf hin, dass wir heute schon 860 Preiszonen haben, weil jedes Verteilnetzgebiet einen anderen Preis hat. Also wäre ich eher dafür zu sagen, lasst uns diese Verteilnetzentgelte und die Preise so flexibilisieren, dass sie eben auch Anreize geben, zumindest für systemdienliche Fahrweisen. Vielleicht auch nicht als Allokationssignal, wo baue ich genau hin. Aber auch das würde man dadurch in den Griff kriegen, dass man in die Verteilnetzentgelte reingeht. In Klammern, da sind unsere Netzbetreiber brutal überfordert. Das ist so das eigentliche Problem, das wir haben, dass die gar nicht leistungsfähig genug sind, um sowas zu machen. Aber das wäre eine Lösung. Nicht Nodal Pricing, das ist wirklich die Endgame sozusagen. Das ist ein Riesenweg, da hinzukommen. Aber als Zwischenstufe gute Preissignale auch für flexible Fahrweisen, gerne auch lokale Allokation von Mengen über die Netzentgelte reinbringen. Aber dann würde ich das eher auf dem Verteilnetz machen.
Kommen wir mal wieder zurück zum Einsatz, zum konkreten Einsatz der Speicher in Kalifornien. Ines, wir haben zu Beginn über diese berühmte Entenkurve gesprochen. Wie funktioniert denn jetzt dieser Einsatz der Speicher da ganz genau? Also wer kommuniziert da mit wem, um jetzt in den Abendstunden bei Bedarf einzuspeisen?
Also da kann ich jetzt auf dieses Nodal Pricing aufsetzen. Ne? Der Netzbetreiber berechnet sozusagen knotenscharf in der aktuellen Marktsituation den Preis. Also wir haben zum Beispiel eine Mittagszeit mit einer hohen PV-Einspeisung und diese Preissignale gehen halt zu den einzelnen Knoten oder halt auch entsprechend zu dem Batteriespeicher, und der prüft halt anhand seiner Grenzkosten, lohnt es sich für mich jetzt hier entsprechend einzuspeichern oder Energie in das Netz zurückzugeben. Und das wird dann halt automatisch aktiviert nach entsprechenden Routinen, die im Hintergrund laufen.
Ja, jetzt frage ich mich natürlich in dem Zusammenhang, wie der Digitalisierungsgrad dieser kalifornischen Netze und Speicher und Erzeuger grundsätzlich dort vorangeschritten ist. In Deutschland habe ich ja manchmal das Gefühl, Ines, Netzbetreiber, die Verteilnetzbetreiber wissen selber nicht so ganz genau, was bei ihnen los ist. Beim Übertragungsnetzbetreiber haben wir ein bisschen besseres Gefühl, aber im Grunde genommen reden wir dann noch so ein bisschen über eine Blackbox. Wie ist das in Kalifornien? Ist das alles hochdigitalisiert, sodass da im Prinzip nur noch Systeme automatisiert miteinander sprechen? Oder ist das tatsächlich noch so, dass da jemand aufs Knöpfchen drückt jeden Tag?
Also in Deutschland ist es erstmal so, dass, ich sag mal, auch unser Netz schon hochautomatisiert ist. Wenn wir manchmal gucken, in den Verteilnetzen. Wir wissen in manchen Verteilnetzebenen nicht, was passiert, sind wir durchaus im absoluten Niederspannungslevel, also auf Haushaltsebene. Alles, was von der Spannung höher ist, da hat der Netzbetreiber auch entsprechend die Information. Wenn wir jetzt nach Kalifornien schauen, ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wie der Digitalisierungsgrad der Netze da ist, aber die Speicher selbst, die reagieren halt hier direkt auf das Signal. Wir haben sozusagen eine dezentrale Informationsverarbeitung, die halt überprüft, lohnt sich das für mich nicht, und agiert entsprechend, ohne dass da jemand jetzt in einer Speicherzentrale sitzt, auf den Knopf drückt und sagt so, jetzt speichern wir ein. Jetzt haben wir da dort ja auch viele Haushaltsspeicher, und wir wollten ja später auch noch auf diverse Tests zu sprechen kommen, die dort für den Notfall, sage ich mal, bereitstehen. Dort werden nämlich Haushaltsspeicher zu einem sogenannten virtuellen Kraftwerk zusammengefasst. Das ist dort, ich sag mal, vergleichsweise einfach. Das sind zum Beispiel Tesla-Haushaltsspeicher. Ne? Tesla ist da, hat eine eigene Cloud und kann über die Cloud die einzelnen Haushaltsspeicher direkt ansteuern. Also wenn es da irgendeine Art Notfallsignal oder einen Flexibilitätsbedarf vom Netzbetreiber gibt, geht das sozusagen an den Aggregator, zum Beispiel Tesla, gibt auch SunSun, und dann geht das Signal direkt ans Gateway auf Haushaltsebene. Das erfolgt übers Internet oder über Mobilfunkkarten, die da vorhanden sind. Und dann erfolgt eine direkte Kommunikation mit dem Haushaltsspeicher. Also da kann man schon sagen, von der Digitalisierung kommen die vom übergeordneten Netzbetreiber bis in die Haushaltsebene rein, um dann im Bedarfsfall auch zu sagen, wir brauchen jetzt gerade Energie im Netz. Wir haben zum Beispiel so eine Hitzeperiode, wir haben zu viel Last, und bitte Speicher speist ins Netz ein. Und auch der Häuslebesitzer kann durchaus sagen, ich möchte das jetzt gerade nicht. Der kriegt über App eine Information und kann das Ganze auch ausstellen. Von daher würde ich sagen, sind die, was die Digitalisierung angeht, deutlich weiter als das, was bei uns möglich ist.
Seit, ich glaube, gut 10 Jahren haben die natürlich 100% Smart-Meter-Quote. Das heißt, das Entscheidende ist ja, dass ich überhaupt Preissignale zum Kunden durchkriege, damit der was macht mit dem Preissignal. Das ist ja der Irrsinn bei uns. Dass ein Netzbetreiber steuernd eingreifen muss, kann und muss ja die Ausnahme bleiben, wenn die Märkte was nicht geschafft haben. So. Bei uns ist aber eben jetzt im Denken das Regelfallszenario, wir müssen über ein intelligentes Messsystem immer den Zugriff des Netzbetreibers auf die letzte Wallbox erlauben. Nee, werden wir überhaupt nicht brauchen, wenn die Preissignale stimmen. Also da sind wir sehr verdreht unterwegs. Das hat dazu geführt, dass wir nicht nur nicht digitalisiert sind da, sondern wirklich in der Steinzeit festhängen.
Wie ist denn die Smart-Meter-Quote bei denen?
Bei denen ist sie 100% seit, ich glaube, 10 Jahren. Bei uns ist sie 4, unter 4. Und das ist wirklich, ja, 2026, das ist peinlich, muss man sagen. Also ich schäme mich dafür, wenn ich woanders bin. Aber sei es drum. Der zweite Punkt ist auch interessant in der ganzen Art, wie das System gemacht wird. Natürlich muss ich viel mehr Massendaten bewegen, wenn ich Tausende von Nodes berechne und Preisbildung darauf habe. Das braucht viel mehr Digitalisierung, auch in meinen Lastflussberechnungen, in meinen Marktmechanismen. Und ein ganz wichtiger Punkt in den Realtime-Markets, was unserem der Intraday entspricht, haben die 5-Minuten-Intervalle schon, nicht nur 15. Auch das wird sich bei uns ändern müssen. Gerade Batterien sind so schnell, ich kann gar nicht mehr als Übertragungsnetzbetreiber Systemsicherheit dauerhaft bereitstellen, wenn ich in 15 Minuten Mittelwerten denken muss. Geht überhaupt nicht. Wenn da einer, ich sage das immer bildhaft, eine Großbatterie ist wie die Stadt Kiel ein- und ausschalten. So, wenn das einer im Minutentakt macht, weil der Markt das ihm gerade so irgendwie so, dann hat ein ÜNB schon ein Problem. Das heißt, wir müssen auch in den zeitlichen Auflösungen runter. In Kalifornien gibt es auch Produkte für Rampen beispielsweise, die von Batterien bedient werden, also als Systemdienstleistung, Rampenprodukte, um das auszugleichen. Da ist ganz viel Modernisierung längst erfolgt, die auch viel mehr Digitalisierung braucht. Da tun wir uns noch schwerer, weil wir eingebettet im europäischen Verbund nicht sagen können, ja, machen wir in Deutschland mal 5 Minuten, das geht nicht, ne? Aber das muss viel schneller passieren, weil die Marktentwicklung gerade bei Batterien so dynamisch ist.
Welche Zellchemien haben denn diese Großbatterien in Kalifornien? Ist da irgendwas bekannt? Ist das eher NMC oder auch tatsächlich schon LFP? Oder nutzen die da was ganz anderes? Redox Flow hört man auch immer aus den USA. Wie sieht das da aus?
Ich hatte letzte Woche geguckt, das gebe ich jetzt mal zu. Ich habe die Zahlen auch nicht ganz im Kopf, aber ich würde sagen, es ist LFP dominiert. Also der größte Teil sind LFP-Zellen und es gibt aber auch einen Teil von NMC-Zellen, aber ein größerer Teil die Lithium-Eisenphosphat-Zellen.
Ob jetzt Kalifornien als Blaupause für uns, für unsere Netze, für unsere Energiewende stünde, hängt ganz massiv davon ab, wie sich die Preisgestaltung sozusagen entwickelt, ob die Strompreise irgendwie langfristig runtergehen, gleich bleiben oder sogar hochgehen. In Kalifornien ist es offensichtlich relativ hoch mittlerweile. Ich sehe das so, wir haben einen Riesenbedarf, viele Batterien ans Netz zu lassen. Die in erneuerbaren Energien möchten auch aufgebaut werden. Und die Netzbetreiber haben eine ganz entscheidende Rolle, offensichtlich anders in Kalifornien als bei uns. Und trotzdem gibt es diesen immensen Druck jetzt irgendwie, sich zu digitalisieren, schneller in die Prozesse reinzukommen. Und vielleicht die letzte Frage, Tim, fang du mal an. Wird es nicht irgendwann diese Systemfrage zu klären geben, dass wir eben diese deutsche einheitliche Strompreiszone auflösen müssen? Weil, seien wir mal ganz ehrlich, das wird doch so nicht klappen, wenn es weitergeht, oder?
Ich glaube, die Blaupause ist sowieso ja wahrscheinlich kein Land, weil wir immer irgendwie andere Voraussetzungen haben. Aber wir können uns unfassbar viel, glaube ich, von Kalifornien abschneiden. Und das Wichtigste ist nochmal diese gemeinsame Gelinghaltung von Regulierung und auch Aufsicht, ganz zentral, wirklich Dinge so zu regulieren, dass die Märkte das in die Richtung treiben, die wir ja wollen. Und das machen wir nicht. Da stehen wir uns echt auf den Füßen. Und das Zweite dann auch Richtung Preiszone. Ich trenne das gerne ein bisschen anders gedanklich. Ich glaube, wenn wir sagen, im Großhandel ist eine Riesenaufgabe, alleine schon die Reduktion von den 15 Minuten runterzukommen auf 5. Das ist ein Riesenprojekt. Wir sagen, lass die mal das machen. Und das eigentliche Problem haben wir in dieser unfassbaren Kleinteiligkeit des Verteilnetzbetriebes, wie wir das organisieren. 800, jetzt sind es 51, genau, sind es gerade Netzbetreiber in verschiedenen technischen Standards, Vorgaben, Prozessen, Faxformularen und hasse nicht. Das ist das Problem und das zieht sich fest. Und da müssen wir ran und über die Flexibilisierung von diesen Netzentgeltanteilen kommen wir ganz, ganz weit, bevor wir die Großhandelssachen aufbrechen. Und das würde ich so erstmal trennen wollen. Im Verteilnetz liegt unser Problem. Und da müssen wir ran. Das hat viel mit Reorganisation zu tun, muss ich so als ehemaliger Manager leider sagen.
Was wird sich aus deiner Sicht übertragen lassen auf Deutschland, Ines?
Ich finde es auch wichtig, dass wir diese dezentrale Nutzung erneuerbarer Energien stärker forcieren. Ne? Und dazu brauchen wir, ich sag mal, ähnliche Konzepte, wie sie mit diesem Nodal Pricing in Kalifornien funktionieren. Jetzt gehen die Diskussionen da sehr weit auseinander und ich glaube nicht, dass wir so ein Nodal Pricing System hier durchgesetzt kriegen. Alle Großinvestoren, die gerade über Batteriespeicher nachdenken, laufen da dann natürlich auch Sturm. Die haben schon ihren Netzanschlussbegehren. Man könnte aber durchaus auch mal so ein Transformationspfad aufzeichnen. Was wäre denn, wenn sich mal zu trauen? Aktuell geht halt ganz viel über diese dynamischen Netzentgelt Diskussionen, wo man sozusagen anreizen möchte, wie auch für Elektrolyseure, dass die, sage ich mal, im Norden von Deutschland platziert werden, wo es dann Netzentgeltbefreiungsdiskussionen gibt, um hier, ich sag mal, anzureizen, dass sie eher im Norden bauen, wo wir, ich sag mal, viel Windstrom auch abregeln müssen, anstatt an anderen Plätzen. Also das sind so die ersten Ansätze. Da ist gerade viel in der Diskussion. Und es gibt ja durchaus auch, sage ich mal, schon auf Verteilnetzebene, Stadtwerke eben dynamische Tarife für das Laden von Elektrofahrzeugen. Aber da müssen wir viel, viel stärker noch rein. Und da müssen wir einen Transformationspfad hin aufzeichnen, die aktuelle Investitionen nicht behindert, aber durchaus sich traut, den Weg zu gehen.
Ja, Ines, Tim, herzlichen Dank für eure Erläuterung und eure Expertise. Liebes Publikum, schreibt uns doch jetzt mal in die Kommentare, was sind eure Ideen dazu? Habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen? Und ja, ansonsten sind wir wieder am nächsten Sonntag für euch da auf YouTube oder auf allen Podcast-Plattformen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.